Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Die Demokratie steht spürbar unter Druck, wenn die AfD Zustimmungswerte von bis zu 30% erfährt. Aber es gibt auch Gegenbewegungen, wie die vielen Demonstrationen, die Deutschland seit Januar gesehen hat, seit die Korrektivrecherche Pläne von rechtsnationalen Kreisen offenbarte, wie eine offene und diverse Gesellschaft einfach mal abgeschafft werden sollte. Remigration lautete damals das Stichwort. Wie das Pendel bei den Landtagswahlen im Herbst ausschlagen wird, ist heute schwer zu sagen. Deshalb fragen wir nach der Resilienz der Gesellschaft und wie sie zu stärken sei. Expertin für diese Fragen ist Paulina Fröhlich. Sie arbeitet mit im Berliner Think Tank das Progressive Zentrum und leitet dort den Schwerpunkt resiliente Demokratie. Seit dem vergangenen Jahr ist sie auch im Forum Zukunftsstrategie im Bundesministerium für Bildung und Forschung tätig. Hallo, Frau Fröhlich.
Hallo, guten Tag.
Wir sprechen in der Woche der Feiern zu 75 Jahre Grundgesetz. Was macht denn für Sie eine resiliente Demokratie aus?
Auf die Frage habe ich zwei zum Teil vielleicht sogar widerstreitende Perspektiven. Die eine ist eine systemisch deshalb, weil sie sich auf Institutionen, auf Gremien, auf Gesetze unseres demokratischen Staates bezieht und die besagt, eine Demokratie ist resilient, wenn sie drei Aspekte vereint. Erstens, wenn sie demokratische Kernelemente trotz Krisen, trotz sich radikal ändernder Rahmenbedingungen bewahren kann. Zweitens, neben der Bewahrung, wenn sie wehrhaft ist gegenüber den zersetzenden Kräften im Inneren sowie im Äußeren. Und drittens, neben der Bewahrung und dem Wehrhaften, noch einen weiteren Aspekt umfasst, und zwar Lernfähigkeit. Die Demokratie soll eine lernfähige Staatsregierungslebensform sein. Das bedeutet, dass sie selbstkritisch ist, dass sie innovationsoffen ist, dass sie sich selbst als Prozess begreift. Diese Antwort, diese drei Aspekte, sind die systemische Perspektive auf die Frage, was ist eine resiliente Demokratie? Die andere Perspektive stellt aber den Menschen ins Zentrum und sagt, es sind nicht die Institutionen, es sind nicht die Gesetze, die langfristig eine Demokratie resilienz machen, es sind eben die Menschen. Denn eine Demokratie ohne Demokraten ist morgen keine mehr. Wir müssen uns also fragen, wie werden wir zu Demokratinnen und Demokraten?
Und über all das sprechen wir im Lauf dieses Gesprächs. Zunächst aber nochmal die Frage, wo genau sehen Sie die Demokratie gerade besonders unter Druck?
Ja, ich setze da an, wo ich gerade aufgehört habe. Ich glaube, die Demokratie ist dann stark, wenn sie von uns Menschen, von uns Demokraten und Demokraten geschätzt, eben auch kritisiert und weiterentwickelt wird. Und da sehe ich sie unter Druck, da in der Gesellschaft unterschiedliche Demokratieverständnisse, würde ich es mal nennen, auftauchen, von denen einige unheilsam sind, bei denen man sogar das Fragezeichen dran machen kann, inwiefern sie überhaupt Demokratie abbilden. Ich meine damit das Verständnis und die Zeichnung einer Gesellschaft, eines sogenannten Volkes mit einem homogenen Volkswillen, das Volksvertreter 1:1 umzusetzen haben. Das ist die Vorstellung der in Anführungsstrichen Demokratie von rechtsradikaler Seite. Damit sehen wir die Straßen derzeit plakatiert. Demokratie beschützen steht da drauf. Gemeint ist eigentlich, ein homogener Volkswille soll durchgesetzt werden. Jegliches internationale Abkommen, Fraktionszwänge, Interessengruppen, unterschiedliche Abstimmungen, Minderheitenrechte verwässern diesen vermeintlichen Volkswillen. Das ist ein Verständnis von Demokratie, das nichts mit Pluralität, nichts mit Liberalismus zu tun hat. Und das sehe ich als sehr gefährlich an.
Und warum ist dieses Verständnis von Demokratie dann doch auch attraktiv?
Ja, das ist die große Frage, über die wir nachzudenken und zu streiten haben. Ich meine, dieses Verständnis sagt ja, du bist gut, du hast Recht und du hast ein Recht, deine Wünsche umgesetzt zu bekommen. Es ist also ein Versprechen an das Individuum selbst, sich nicht ändern zu müssen. Und wir leben in einer Zeit, die von Veränderung so stark geprägt ist, wie selten vermutlich in unserer Geschichte. Wir sprechen ja von einer großen Transformation oder von Transformationen. Gemeint damit ist sowohl die Demografie als auch die Digitalisierung und vor allen Dingen sozial-ökologische Transformation, also die Notwendigkeit unserer Wirtschaft und Gesellschaft klimafreundlich zu werden. Das sind Veränderungen, die gehen bis in den Alltag rein, wie wir konsumieren, wie wir produzieren, wie wir uns bewegen. Und ich glaube, viele Menschen erstarren etwas in Ehrfurcht, vielleicht auch Sorge und Angst vor diesem Veränderungsgebot. Und dann werden Versprechen, die sagen, alles ist gut, so wie du es machst, attraktiver.
Ich werfe noch mal ein anderes Stichwort in die Runde, Demokratiemüdigkeit. Das besagt, dass Menschen sich von der Politik tatsächlich zu wenig vertreten glauben oder fühlen. Und wir haben ja eben, wie gesagt, über 75 Jahre Grundgesetz jetzt schon viel gesprochen, auch in diesem Programm im Deutschlandfunk. Reicht denn die repräsentative Demokratie aus oder denken Sie, wir bräuchten tatsächlich auch andere Beteiligungsformen?
Ja, das denke ich schon, dass es das braucht. Wenn ich Demokratiemüdigkeit als Wort höre, dann denke ich zunächst an eine Erschöpfung oder Müdigkeit, ja, teilzuhaben. Und ich glaube, dafür gibt es entweder für einige Gruppen gute Gründe, weil sie selbst schon ein, ich sag mal, sehr anstrengendes und prekäres Leben haben mit viel Arbeit, viel Care-Arbeit und wenig Zeit, einer großen Wissenshürde, vielleicht auch bürokratischen Hürde an demokratischen Formaten teilzunehmen. Und da habe ich Verständnis und da würde ich mir wünschen, dass wir unkompliziertere, einfachere, in der Fachsprache heißt es aufsuchende Formate haben, die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit geben, an der Demokratie mehr teilzuhaben. Sie fragten mich nach Formaten. Ja, ich meine, dass wir nach neuen Formaten suchen sollten. Einerseits, um natürlich derzeitigen Problemen und auch Repräsentationslücken oder Defiziten beizukommen. Andererseits aber auch, weil, wie gesagt, die Demokratie immer ein Prozess ist. Sie ist nie ein abgeschlossener Zustand. Sie ist immer im Begriff, sich selbst zu prüfen und laufend zu verbessern. Ein wunderbares Beispiel dafür sind für mich die Bürgerräte, die 2017, sagen wir mal, um die Bundestagswahl rum, wirklich noch eine große Unbekannte waren. Es waren wie eine Innovation, eine wilde Idee, die da geteilt wurde. Und heute sehen wir auf jeder politischen Ebene, von der Kommune bis zur europapolitischen Ebene, dass mindestens mal als Testballon Bürgerinnenräte stattgefunden haben. Mancherorts haben sie sich sogar etabliert. Das ist ein super Beispiel dafür, wie die Demokratie innovative neue Formen schafft und versucht, Beteiligung zu verändern, auszuprobieren, zu verbessern.
Sie, Paulina Fröhlich, sehen Kunst und Kultur dezidiert auch als Arbeit an dieser offenen Gesellschaft, die wir alle verteidigen wollen, und Künstlerinnen als wichtige Akteurinnen der Zivilgesellschaft. Das ist auf der einen Seite natürlich klar, weil Kunst ja per se vielstimmig ist, offen, nonkonformistisch im Zweifel und diese Möglichkeitsräume tatsächlich sowohl braucht als auch bewahrt. Auf der anderen Seite, Kunst ist ja genau die Sparte, die auf einer weitgehenden Autonomie immer beharrt und sich da auch gar nicht vereinnahmen lassen möchte. Also wie sehen Sie diese Gratwanderung zwischen Kultur als Akteurin der Zivilgesellschaft und ihrer festgefügten, festgeschriebenen Zweckfreiheit?
Ja, ich sehe es genauso, wie Sie es eigentlich beschreiben, und finde, das ist das Faszinierende, Spannende und Schöne an der Kunst und Kultur. Sie ist eben zweckfrei, sie muss eben nicht, sie folgt eben nicht einer Vorgabe und einer Zielsetzung, schon mal gar nicht aus der Politik. Aber genau in dieser Freiheit steckt mit größter Wahrscheinlichkeit eben das Demokratische. Denn Freiheit an sich ist ja auch ein demokratischer Wert. Der Konflikt an sich, der Nonkonformismus, Sie haben die Stichworte gerade genannt, sind etwas, das die Demokratie eben im Wesen auszeichnen. Und genau diese vermeintliche Paradoxie ist es, von der ich glaube, dass sie eben gefördert und gesehen gehört, wobei wir uns eben, ich wiederhole mich, immer darauf berufen müssen, dass wir eben nicht den klaren Anspruch an die Kunst stellen, auf eine gewisse Weise wirksam zu sein oder lehrreich zu sein. Ich glaube, sie ist es sozusagen subtil.
So, und jetzt sind Sie in diese Räume reingegangen mit einem Forschungsprojekt, das tatsächlich zum Thema resiliente Demokratie aufgesetzt wurde. Und Sie haben mit vielen Beteiligten aus der Kulturszene, aus den Institutionen, aber auch aus anderen Institutionen gesprochen. Vielleicht verbildlichen Sie uns mal Ziel und Zweck dieser Arbeit und was Sie vorgefunden haben.
Sehr gerne. Ja, gemeinsam mit der Kulturpolitischen Gesellschaft sind wir auf die Suche gegangen nach Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern aus dem Kunst- und Kulturbereich, und zwar sowohl freie als auch staatliche Häuser, als auch Personen, die in Kommunen beispielsweise auf der Verwaltungsebene für Kunst und Kultur zuständig sind. Und wir haben in einem ersten Schritt mit Personen gesprochen und sogenannte Tiefeninterviews geführt. Das macht man, um in erster Linie eigentlich ein Feld zu sondieren und einen Eindruck zu kriegen, was sind eigentlich Themen, was sind Herausforderungen, die sich diesem Themenfeld Kunst und Kultur und Agitation von rechts abspielen. Das war unser Themenfokus. Und in einem nächsten Schritt haben wir dann einen Workshop rein durchgeführt an unterschiedlichen Orten Deutschlands mit eben diesen Akteuren, um herauszufinden, welche Form von rechte Agitation sie auf den Kunst- und Kulturbetrieb erleben und was ist die Folge? Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn es Bedrohungslagen gibt, wo zum Beispiel eine Person, die sagen wir jetzt mal Intendant eines Theaters ist, Drohbriefe bekommt, dann könnte die Konsequenz sein, dass diese Person sich in Zukunft zurückhält mit öffentlichen Meinungen, die pro-demokratisch sind, die sich zum Beispiel für das Artikel 16, ne, Recht auf Asyl, ausspricht oder so. Also wir haben versucht herauszufinden, wo drin besteht die Agitation und was hat sie zur Konsequenz, um dann in einem letzten Schritt mit den Akteuren gemeinsam herauszufinden, was würde ihnen helfen, was brauchen sie, um eine Resilienz gegenüber diesen Agitationen mehr aufzubauen. Das war eine wahnsinnig spannende Reise.
In welchen Formen findet diese Bedrohung, wie Sie es genannt haben, denn heutzutage statt? Oder wir müssen dazu sagen, die Untersuchung ist, glaube ich, aus dem Jahr 21, 22?
Richtig.
Seither ist natürlich auch schon wieder viel passiert, aber es gibt diese Beispiele und sie werden wahrscheinlich nicht weniger.
Das ist richtig. Und die Tendenz ist dieselbe im Jahr 24. Ich würde gerne sagen, vorgeschaltet, was man zu dieser Untersuchung sagen muss. Die neue Rechte in Deutschland mit ihren unterschiedlichen AkteurInnen, sowohl im politischen als auch im vorpolitischen Raum, also auch Verlage, Musikgruppen etc., Sport, betreiben einen Kulturkampf von rechts. Sie folgen damit einer Idee, die letztendlich von einem Linken, Antonio Gramsci, mal verfasst wurde. Das ist die kulturelle Hegemonie und die Idee, letztendlich den Kampf um Werte und Normen, den geistigen Überbau einer Gesellschaft, kann man sagen, zu verfolgen. Es geht also eigentlich um nichts Geringeres als um eine politische Macht der Gesellschaft im Sinne einer rechten Propaganda am Ende. Und das wird verfolgt. Und wenn wir jetzt über kleine Beispiele reden, die ich gerne gleich nenne, dann wäre mir wichtig, dass man das als Hintergrundfolie hat, worauf diese Agitation am Ende mit einzahlen sollen. Also Beispiele, die uns die AkteurInnen genannt haben, kann man clustern in beispielsweise Vandalismus, Attacken, Bedrängung auch von Gästen, die an Kunst- und Kulturveranstaltungen teilnehmen. Das ist bei Vandalismus mal eine Graffiti-Schmiererei. Das war bei der Bedrängung von Gästen ein Beispiel aus dem Theaterensemble aus Halberstadt. Da kam es richtig zu körperlichen Übergriffen nach einer Veranstaltung. Ja, da wurden Gäste zusammengeschlagen, muss man so deutlich sagen. Es gibt öffentliche Diffamierung und Bedrohung. Ich habe eben von der Möglichkeit gesprochen, dass Theaterintendanten sowas bekommen. Da gibt es tatsächlich ein Beispiel aus den Münchner Kammerspielen von öffentlichen Diffamierungen, die stattgefunden haben. Es gibt aber auch subtilere Formen. Ich möchte ein Beispiel nennen aus Bibliotheken. Das war uns auch sehr neu und hat uns überrascht. Und zwar gab es hier Vertreter und Vertreter unterschiedlicher Kommunen, die alle gemeldet haben, dass ihre Bibliotheken zunehmend Anfragen erhalten für eine Bestandsaufnahme. Also wenn Menschen sich an eine Bibliothek wenden und sagen, ich wünsche mir, dass sie folgendes Buch führen, das würde ich gerne ausleihen, Sie haben es noch nicht in Ihrem Bestand. Und hier handelt es sich um Bücher, die von einschlägigen rechtsradikalen, bisweilen rechtsextremen Verlagen kommen, was aber nicht auf den ersten Blick durchschaubar ist oder Verschwörungsmentalitäten mit beinhalten. Und es dauert einfach, es kostet Zeit, es kostet Mühe, es kostet Wissen für die Mitarbeitenden, diese Prüfung zu vollziehen, überhaupt das nachzuvollziehen, dann auch Begründungen zu haben, warum sie Dinge anschaffen oder auch nicht. Ein weiteres Beispiel aus den Bibliotheken sind Flyer und Sticker, die in Bücher, die besonders häufig ausgeliehen werden, völlig egal, was es ist, kann auch ein Roman sein, reingelegt werden aus rechtsradikaler Gesinnung. Und das bringt dann Mitarbeitende aus diesen Bibliotheken zu der übergreifenden Frage, ob und inwiefern sie eigentlich ihrem Anspruch an der öffentlichen Meinungsbildung auch mitzuwirken, gleichzeitig auch einem Neutralitätsgebot zu folgen, nachzukommen. Also das vielleicht mal als sehr anschauliches Beispiel dafür, wie ein vielleicht für einige Hörerinnen und Hörer vermeintlich neutraler Raum wie die Bibliothek plötzlich zum Austragungskampf kultureller Hegemonie wird.
Stichwort Neutralitätsgebot, das finde ich sehr interessant. Das ist der argumentative Hebel, der neurechten oder völkischen Kreisen gerne dazu dient, Förderung der in ihren Augen falschen Kultur abzulehnen. Das ist aber irgendwie sowas wie ein falscher Fetisch. Warum?
Genau, also das war auch ein großes Thema unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unserer Workshop-Reihe. Ein großer Bedarf danach, mehr Wissen vermittelt zu bekommen, was es mit diesem Neutralitätsgebot auf sich hat, was es eigentlich genau bedeutet, wo es seine Grenzen hat, wie es im Verhältnis auch zur Kunstfreiheit steht, wenn es darum geht, was darf Kunst. Und dieses Bedürfnis erwächst auch daher, weil rechtsradikale Akteurinnen und Akteure es dezidiert nutzen als Vorwurf gegenüber zum Beispiel Kommunen oder Kulturschaffenden, zu sagen, hier würde ein Neutralitätsgebot verletzt, weil es eine Ausladung gab oder für eine Diskussionsveranstaltung beispielsweise. Und ja, ich glaube, als gute Nachricht könnte man sagen, viele haben sich dann aber auch ermutigt gefühlt durch diese Workshop-Reihe, sich an das jeweilige Land zu melden, zum Beispiel an die Bundeszentralen oder Landeszentralen politischer Bildung oder an die Kultusministerien und darum zu bitten, hier auch Fortbildung, Informationsmaterialien zu bekommen. Und ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr wichtige Unterstützung.
Also wenn ich das richtig sehe, dann ist sozusagen Aufmerksamkeit für das Thema, dann aber auch Vernetzung und Schulung vor allem das, was jetzt vonnöten ist?
Genau, Vernetzung ist nochmal ein wichtiges Stichwort. Bin ich dankbar, dass Sie das nennen. Denn explizit Akteurinnen und Akteure, die nicht aus pulsierenden Großstädten kommen, sondern eher in Kleinstädten aktiv sind, vielleicht eben auch auf dem Land aktiv sind, haben gesagt, dass ihnen eigentlich der Zusammenhalt, der Wissensaustausch, eben auch Solidaritätsbekundung im Falle von Agitationen fehlt und ihnen besonders helfen würde. Eine Netzwerkstärkung ist tatsächlich nochmal eine Sache, die explizit genannt wurde als gewünscht und gebraucht bei Menschen, die eben nicht schon an bevölkerungsstarken Orten, wo auch eine hohe Dichte an kulturellen Einrichtungen herrscht, zu finden ist.
Der Intendant des Theaters Görlitz-Zittau, Daniel Morgenroth, sagt, wenn wir hier nicht mehr sind, dann ist das Brachland für die Populisten. Das bedeutet, er sagt damit auch, dass ganz offensichtlich Basic-Kultureinrichtungen tatsächlich fehlen auf dem Plattenland oder sozusagen an den Rändern. Und das andere ist aber auch, wenn wir mal konkret über die AfD sprechen, die ja bei den drei Landtagswahlen im Herbst womöglich mehr Zuspruch, mehr Sitze, mehr Verfügungsmöglichkeiten über Geld bzw. finanzielle Zuwendungen für die Kultur hätte. Was befürchten Sie, Frau Fröhlich?
Ja, zweierlei. Erstens möchte ich den Zitatgeber dahingehend unterstützen, als dass das für alle Bereiche gilt. Dort, wo auch Sozial-Freizeitangebote mangelhaft sind oder ausfallen, dort entsteht ein Vakuum und dort wird es dann für extremistische AkteurInnen besonders leicht, dieses Angebot zu stellen und auf dankbare AbnehmerInnen zu treffen. Also es gibt Regionen in Deutschland, wo rechtsextreme Akteure den Mutter-Kind-Kreis organisieren, den Gitarrenunterricht und auch den Selbstreparaturservice für kaputte Waschmaschinen. Ja, das klingt jetzt vielleicht für einige Ohren flapsig, aber genau so ist es. Und wenn es sonst niemanden gibt, der mir Freizeit oder Sozial Unterstützungsangebote für mich, meine Kinder, meine Familie mitbietet, dann gehe ich im Zweifel einfach dahin, was angeboten wird und nehme im Kauf, dass da vielleicht ein bisschen eine seltsame Ideologie hintersteht. Also das gilt für Kunst und Kultur und das gilt für Soziales und das schreit natürlich danach, dass es eine flächendeckende Förderung im Land braucht, die nicht Egalität bei der Förderung walten lässt, sondern ein besonderes Augenmerk auf die Bereiche und Regionen legt, in denen im Moment weniger Angebot vorliegt. Zum zweiten Punkt, das ist natürlich richtig. Sobald diese Partei mehr Sitze bekommt, steht ihr auch automatisch mehr institutionelle Einflussnahme zu. Es wächst die mediale Aufmerksamkeit. Sie wandert in strategisch wichtige Gremien, die natürlich auch mit der Kunst- und Kulturaufsicht und Förderung zu tun haben. Und damit werden Agitationen, da bin ich ziemlich sicher, gegenüber Kulturschaffenden zunehmen. Denn das hat die Vergangenheit bereits gezeigt. Wir haben ja selbst schon aus der Opposition und aus einer geschwächteren Rolle herausgesehen, dass es diese Versuche auch direkt von der AfD gab, wie zum Beispiel Anfragen, die lauteten, wie die Nationalstaatlichkeit von Mitgliedern des Ensembles.
Das Tanzensemble zum Beispiel.
Genau, das Tanzensemble, genau, wie das da aussieht. Ne? Das ist ja auch schon der Versuch einer Einschüchterung. Das ist ja nichts anderes als die Botschaft, wir beobachten euch und eure Ethnien sind uns nicht egal. So, und das wurde schon aus einer Position damals herausgetan. Und je mehr Einflussnahme die Partei bekommt, desto größer und stärker wird auch ihr Hebel werden. Deswegen ist meine Besorgnis da ebenso hoch. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir davon wissen und uns informieren. Und wie gesagt, eben diese Akteure stärken, die in direktester Linie Agitation erfahren.
Wenn Sie über Strategien sprechen, wie man dagegen angehen kann in Hinblick auf die resiliente Demokratie, dann schließen Sie ja explizit die Exekutive nicht aus, also Polizei, Justiz, Verwaltungen. Was ist da zu tun? Was kann man tun? Was muss man tun?
Ich glaube, dass es eine stärkere Zusammenarbeit zwischen diesen Akteuren, diesen von Ihnen genannten Akteuren der Exekutiven und der Zivilgesellschaft und Kunst- und Kulturakteuren benötigt. Nicht ohne Grund hat unser Projekt explizit MitarbeiterInnen aus der Verwaltung mit einbezogen. Und es geht eben nicht nur darum, dass Kunst- und Kulturakteure sich treffen und beraten und dann ihre Forderungen an Politik und Verwaltung stellen, sondern dass gemeinsam sich kennengelernt und verstanden wird. Es ging auch darum, einen Erfahrungsaustausch ja anzuzetteln und zu sagen, die Verwaltung teilt mal ihre Perspektive und was ihre Schwierigkeiten sind im Umgang mit Kunst- und Kulturakteuren. Es ist ja auch nicht nur das leichteste Verhältnis und andersherum. Und das Gleiche wünsche ich mir bei der Polizei. Also die Polizei kommt ja auch vielleicht sogar immer öfter in die Situation, dass sie zum Beispiel schützend auftreten in der Funktion bei Versammlungsfreiheit, bei Demonstrationen, bei Protestumzügen etc., bei Gebäudeschutz, wer weiß. Und es gibt zum Beispiel dieses Modell des Community Policings, wo Polizistinnen und Polizisten eine engere Beziehung zu den Personen einer Gemeinschaft pflegen und sie mehr kennen, um auch mit mehr Gespür agieren zu können und in gemeinsamerer Abstimmung statt als Satellit einzufliegen, wenn eine Problemlage bereits vorherrscht. Und von diesem Konzept, das in den Niederlanden, glaube ich, recht erfolgreich praktiziert wird, wenn ich mich nicht irre, halte ich sehr viel. Also in erster Linie ist einfach ein engerer Austausch sehr wichtig, dass wir uns als unterschiedliche demokratische gesellschaftliche Gruppen erkennen, dass wir unsere Pain Points, wo drückt der Schuh, erkennen und verstehen, dass wir einen Austausch, auch wenn er konfliktbehaftet sein mag, pflegen können. Das wird uns am Ende resilienter machen als demokratische Gesellschaft gegenüber den zersetzenden Akteuren.
Eine letzte Frage, Paulina Fröhlich. Was ist in Ihren Augen bedrohlicher, die Einschüchterungsversuche durch rechte Akteure oder möglicherweise sogar auch die Selbstbeschränkung von KünstlerInnen, die dann womöglich in so eine Art Selbstzensur mündet? Sie haben das ganz am Anfang mal angesprochen.
Einerseits tue ich mich natürlich schwer, das gegeneinander aufzuwiegen, aber ich werde mich trotzdem dieser Frage stellen und aufs Weiteres dann setzen und sagen, die Selbstbegrenzung ist vielleicht sogar das Gefährlichere, denn Gegenwind werden wir immer haben in der Demokratie. Wir werden vermutlich auch immer mit antidemokratischen Kräften zu tun haben. Die Frage ist, wie laut, wie erfolgreich, wie normalisiert sie sind. Und um das einzuhegen, braucht es selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger, die die Demokratie bereit sind zu verteidigen und eben nicht sich einschüchtern lassen und diesen rechtsextremen Erzählungen Glauben schenken. Das Wichtigere ist, dass wir auch im Kunst- und Kulturbereich Menschen haben, die selbstbewusst auftreten und trotz Agitationen ihr Verständnis von Kunst und Kultur und Demokratie uneingeschränkt umsetzen. Und von uns, die vielleicht nicht im Kunst- und Kulturbetrieb aktiv sind, aber Unterstützung erfahren.
sagt Paulina Fröhlich vom Think Tank das Progressive Zentrum, Leiterin des Schwerpunkts Resiliente Demokratie. Ich danke sehr für das Gespräch, Frau Fröhlich.
Ich danke Ihnen.
Und ich weise gerne noch hin auf die Sendung Kultur heute, gleich im Anschluss. Am Mikrofon der Kulturfragen verabschiedet sich Karin Fischer.